Ich begrüße Sie herzlich zu diesem Sonntagsgottesdienst. Und es ist ein besonderer Sonntag. Wir feiern heute den dritten Advent. Ja, die dritte Kerze ist angezündet, es wird noch eine Kerze angezündet. Und dann, was ist denn der Advent? Letzte Woche haben wir gelernt, Advent heißt Ankunft. Das heißt, wir warten auf die Ankunft von Jesus Christus. Und diese vier Kerzen symbolisieren, dass wir uns dieser Ankunft immer stärker nähern. Das Thema von heute, Königsherrschaft, Gerechtigkeit, Frieden, Freude, alles Attribute, die man mit Jesus Christus in Verbindung bringen kann. Und auch diese Begriffe weisen uns auf die Ankunft von Jesus Christus hin. Der Predigttext steht natürlich im Römer. Nichtsdestotrotz spannt Arne Völkel den Bogen zu Königsherrschaft, Gerechtigkeit, Frieden, Freude und Advent. Ich möchte kurz den Wochenspruch vorlesen, der auch gut zu diesem Thema passt. Wenn nicht, wäre das auch merkwürdig. Bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, der Herr kommt. Und hier steht nicht nur, der Herr kommt, sondern hier steht, der Herr kommt gewaltig. Jesus Christus kommt auf die Erde. Jesus Christus errettet uns, er ist unser Erlöser. Wir singen jetzt gemeinsam ein Adventslied. Wie soll ich dich empfangen? Thank you. komme jetzt zu den Informationen aus dem Gemeindeleben. Karin, du kannst schon mal nach vorne kommen. Die Informationen entnehmen Sie bitte dem Gemeindezettel, den Sie bekommen haben. Ich möchte hinweisen auf die Weihnachtsfeier des Seniorenkreises am 15. Dezember um 15 Uhr und am 18. Dezember den besonderen Gottesdienst, der hier nachmittags in der Gemeinde stattfindet. Einladungskarten liegen vorne aus am Infoständer. Ein ähnliches Design hat diese Karte. Diese Karte weist zum einen auf die Weihnachtsgottesdienste hin, die wir hier haben, am Heiligabend, aber auch am ersten Weihnachtsfeiertag. Und auf der Rückseite ist ein Überblick über die sogenannten 5-Minuten-Andachten, die wir jetzt im Kontext mit der Aldi-Eröffnung hier anbieten. Die Glühwein-Teebude, die da vorne aufgebaut ist, erfreut sich großer Begeisterung und großer Teilnehmer seitens der Aldi-Einkäufer. Also Rolf war ganz begeistert, ich habe eben mit ihm gesprochen, der ist übrigens heute in Holzwickede zur Predigt. Er sagte also, das ist total toll, wie die Leute kommen und wie man mit den Leuten auch schnell ins Gespräch kommt. Ja, Karin, jetzt bist du dran.
Okay, viele von euch wissen, dass Rassan und ich samstags in Lünen einen arabischen Hauskreis-Gottesdienst veranstalten. Und am Heiligabend machen wir eine Heiligabendfeier. Wir schließen uns da an den Gottesdienst an in dem Haus von 16 bis 17 Uhr. Warum ich das euch sage? Wir brauchen Fahrer. Und es sind 2, 3 Familien noch dazugekommen aus Syrien. Und wir bräuchten Fahrer für circa 15.15 Uhr in Lünen sein, um Leute aus Kamen und Werne und so weiter abzuholen, beziehungsweise um circa 20.30 Uhr, 21 Uhr in Lünen sein, um die Leute wieder nach Hause zu fahren. Es gibt dann keine öffentlichen Verkehrsmittel. Und außerdem, wer Lust hat, nächste Woche am 7., also jetzt kommenden Samstag am 17. auch Fahrdienste zu leisten, der ist herzlich willkommen, circa 17 Uhr in Lünen. Wer da Interesse hat und Lust, der soll mich ansprechen. Und außerdem, wer keine Lust hat, alleine Heiligabend zu feiern, ist sehr herzlich eingeladen, auch ohne Auto, sich uns anzuschließen. Sprecht mich an.
Danke. Der Bibeltext oder Predigttext für heute steht im Römerbrief. Als Lesung haben wir einen Text aus Korinther ausgewählt. Ich bitte Sie, zur Lesung aufzustehen und zum anschließenden Gebet. Dieser Text ist nicht unbekannt. Und ich finde, wenn man Texte hört, die man gut kennt, dann ist es immer eine Herausforderung, sich auf so einen Text einzulassen. Aber vielleicht versuchen Sie mal ganz besonders, sich auf diese Worte einzulassen. Wenn ich die Sprachen aller Menschen spräche und sogar die Sprache der Engel kennte, aber ich hätte keine Liebe, dann wäre ich doch nur ein dröhnender Gong, nicht mehr als eine lärmende Pauke. Auch wenn ich göttliche Eingebungen hätte und alle Geheimnisse Gottes wüsste und hätte den Glauben der Berge versetzt, aber ich wäre ohne Liebe, dann hätte das alles keinen Wert. Und wenn ich all meinen Besitz verteilte und nähme den Tod in den Flammen auf mich, aber ich hätte keine Liebe, dann wäre es alles umsonst. Wer liebt, ist geduldig und gütig. Wer liebt, der ereifert sich nicht, er prahlt nicht und spielt sich nicht auf. Wer liebt, der verhält sich nicht taktlos, er sucht nicht den eigenen Vorteil und lässt sich nicht zum Zorn erregen. Wer liebt, der trägt keinem etwas nach. Es freut ihn nicht, wenn einer Fehler macht, sondern wenn er das Rechte tut. Wer liebt, der gibt niemals auf. In allem vertraut er und hofft er für ihn. Alles erträgt er mit großer Geduld. Niemals wird die Liebe vergehen. Prophetische Weisung hört einmal auf. Das Reden in Sprachen des Geistes verstummt. Auch das Wissen um die Geheimnisse Gottes wird einmal ein Ende nehmen. Denn unser Wissen von Gott ist Stückwerk. Und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Jesus Christus, ich danke dir, dass du die Liebe bist. Denn das, was wir gerade gelesen haben, das können wir aus uns heraus überhaupt nicht erfüllen. Nur du kannst es vollbringen. Du bist die Liebe und du lebst in uns. Du kannst uns helfen, dass wir Liebe üben und dass wir Liebe leben. Und ich danke dir, dass es nicht an uns ist, Dinge zu erbringen, sondern ich danke dir, dass wir wissen können, dass du durch uns wirkst und dass wir dein Werkzeug sein können. Amen. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Wir singen jetzt ein weiteres Lied. Die Nacht ist vorgedrungen und parallel sammeln wir die Kollekte ein. Während der Arne jetzt hier ein bisschen umbaut, bitte ich den David Müller nach vorne. Du kriegst auch ein Mikro.
Dankeschön.
Ja, der David steht hier. Ich denke, er ist den meisten bekannt. Der David leitet den Crossover. Das ist bei uns in der Gemeinde, früher hätte man gesagt, der Jugendkreis, aber eigentlich ist es eine Jugendbewegung, oder? Also mit eigenem Gottesdienst und so, also nicht so, wie wir das von früher kennen. Das ist wesentlich dynamischer. Ja, und du stehst jetzt hier, weil wir dich verabschieden.
Genau.
Ja, ich höre, oh, und das ist durchaus bedauerlich. Vielleicht kommt das für den einen oder anderen auch überraschend. Insofern liegt natürlich die Frage nahe, wie kommt es Welchen neuen Herausforderungen wirst du dich stellen, beziehungsweise wo geht's hin? Vielleicht kannst du da zwei Sätze zu sagen.
Ja, erstmal bin ich dankbar, dass nach 4 Jahren ich jetzt hier vorne David und nicht mehr Daniel genannt werde. Das ist hier sehr oft sehr schief gegangen. Das ist schon mal eine super Sache. Das hatte der Arne am Anfang so ein bisschen verhampelt. Naja, ich habe bisher an der Fachhochschule hier in Dortmund gearbeitet und das war eine richtig gute Zeit. Das war ein Geschenk, diese Arbeit, die ich da hatte. Und das gab mir auch die Möglichkeit, hier wirklich viel Zeit in die Gemeinde zu investieren. Und jetzt habe ich mich entschieden, eben beruflich mich neu auszurichten. Ich werde in die Beratung gehen, im IT-Bereich. Und das heißt, dass ich dann bei einem großen Unternehmen in Düsseldorf arbeiten werde.
Düsseldorf, okay. Also die, die mich näher kennen, wissen, ich komme aus Köln, da ist das mit Düsseldorf immer so ein bisschen schwierig. Aber auch Düsseldorf ist eine schöne Stadt, keine Frage. Was nimmst du denn so aus deiner Zeit, wenn du jetzt mal auf die letzten 4 Jahre zurückblickst, was nimmst du mit? Gibt es etwas, was du mitnimmst?
Ich nehme total viel mit. Specht ist sogar der Hi. Der weilige Crossover-Leiter. Ich nehme total viel mit. Und das Schönste sind eigentlich so die kleinen Sachen, die man dann so miterlebt. Also man arbeitet so, wir waren sonntags eigentlich fast jeden Sonntag von 10 bis 11, halb 12 sind wir eigentlich hier in der Gemeinde gewesen. Wir haben unheimlich viel Zeit so investiert. Nicht nur ich, man sieht mich immer hier vorne, weil ich eben der Leiter gewesen bin. Aber da ist ein großes Team, die richtig mit angepackt haben. Das war wirklich grandios und das hat Spaß gemacht. Aber die Kleinigkeiten, wenn man mit einzelnen Leuten zusammenarbeitet, das sind die wertvollen Momente. Also ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass ich für 5, 6 Wochen einfach einen Freund eben aus dem Crossover einfach so mit aufnehmen konnte. Und wir haben dann zusammen in einer Bude gewohnt und das war einfach eine super coole Zeit. Da konnte man dann eben Menschen helfen oder eben so an anderer Stelle. Das heißt, so diese einzelnen Gespräche, wo einer gesagt hat, hey, da habe ich irgendwie Schwierigkeiten, dann hat man sich eben auch so in der Woche irgendwie dafür Zeit genommen. Das waren so die ganz, ganz besonderen Momente. Und was generell auch sehr, sehr schön ist, wenn man dann in der Gruppe einfach so sieht, wie einzelne Menschen sich irgendwie entwickeln, wie sie zu Gott finden. Das sind ganz, ganz besondere Momente, die ich so auf jeden Fall in meinem Herzen behalten werde.
Also ich sehe schon, die emotionale Nähe zu Dortmund ist sehr groß und sie wird, hoffe ich, auch bleiben. Werden wir dich denn nochmal wiedersehen? Also wirst du uns vielleicht mal besuchen oder beruflich wird es dich auch nochmal nach Dortmund verschlagen oder wie siehst du das?
Also ich bin zum einen Borussen-Fan und
guck an.
Auf der anderen Seite auch FEG Dortmund-Fan und deswegen wird man mich auch hier noch ab und zu sehen. Das sieht jetzt so aus, dass ich ab 1. Februar meinen neuen Job starten werde. Ich habe jetzt noch 2 Monate Resturlaub und Urlaub mir genommen und das ist eine ziemlich coole Sache. Und in dieser Zeit, deswegen haben wir uns jetzt entschieden, heute die Verabschiedung zu machen, weil in dieser Zeit weiß ich nicht genau, wann ich noch hier bin, weil ich noch mal reisen möchte und so werde ich noch vereinzelt so da sein. Und über Februar hinaus, ich werde dann sehr wahrscheinlich in Essen wohnen und möchte dann sehr gerne auch ab und zu noch hier vorbeischauen.
Schön, prima. Der Arne hat ein Bibelwort mitgebracht und ich werde dann nachher noch beten.
Vielleicht noch ein Wort, Dirk Müller, der Leiter des Diakonats Jugend, sollte hier eigentlich an meiner Stelle stehen, der ist aber im biblischen Unterricht jetzt tätig und von daher mache ich das total gern, freue ich mich. Ja, ich will dem Bibelwort sagen, Galater 5, Vers 22, da steht, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Güte und Großzügigkeit, Treue, Freundlichkeit und Selbstbeherrschung. Ja, lieber David, das habe ich mir so überlegt für dich, dir das zu sagen. Und zwar mit folgendem Grund. Ich habe dich erlebt als jemand, der echt Jesus lieb hat. Das fand ich immer sehr eindrücklich. Und dafür sind wir dir sehr dankbar, weil das der Kern ist dessen, was uns am Herzen liegt hier in der Gemeinde. Du hast das vermittelt. Die Frucht des Geistes ist Freude, so erlebe ich dich immer. Also als einer, der einfach Spaß am Leben hat, und das finde ich total sympathisch, der lachen kann und auch in schwierigen Situationen den Kopf über Wasser hält und auch immer da nochmal was Freundliches und so was Lustiges auch dem Leben so abgewinnen kann, auch wenn es gar nicht so lustig spielt. Das finde ich ganz stark. Die Frucht des Geistes ist Frieden. Das ist etwas, von dem ich den Eindruck habe, darum hast du dich bemüht, immer wieder Frieden zu halten, in Konflikten zu vermitteln, Gemeinsamkeit einfach herzustellen, auch zwischen Crossover und Gemeinde, zwischen Jugend und älteren Leuten. Dafür ganz herzlichen Dank, ein ganz hohes Gut. Und dann greife ich noch heraus, die Frucht des Geistes ist Freundlichkeit. Das finde ich auch charakterisiert dich. Du bist einfach nett und freundlich. Und das habe ich immer stark erlebt, wenn du hier Gottesdienste gestaltet hast. Und nachher wirst du ja auch wieder Musik mitmachen in der Anbetung. Also ich finde, du bist voll Charme. Total freundlich, einladend, mitnehmend. Und das ist eine starke Gabe. Und das ist eine Frucht des Geistes, wie es hier heißt. Ja, und dann gibt es da noch andere Sachen, Treue, Großzügigkeit und so weiter. Und ich habe mir gesagt, das spare ich mir jetzt, weil man ja die jungen Menschen auch zur Demut anleiten soll. Also ganz herzlichen Dank. Mit diesem Wort verabschieden wir dich und Olaf wird noch für dich beten.
Ja, ich bitte die Gemeinde aufzustehen. Jesus Christus, ich danke dir für David Müller, Herr, und ich danke dir, dass David Müller immer David Müller war. So haben wir ihn kennengelernt und so haben wir ihn auch schätzen gelernt, Herr. Und ich danke dir, dass du durch ihn sichtbar geworden bist. Und ich danke dir für all das, was er hier in der Gemeinde getan hat, für seine Mitarbeit, für sein Engagement, sei es Musik, sei es Crossover, Herr. Und dafür danke ich dir sehr. Und du siehst, dass für ihn jetzt auch ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Und das ist eine Herausforderung, das ist vielleicht am Anfang auch nicht alles so einfach. Aber ich danke dir, dass wir wissen und dass auch David weiß, dass du diesen Weg mit ihm gehst, dass du ihn begleitest, dass du ihm die Hand hältst, dass du ihn führst. Und ich danke dir, dass wir darauf vertrauen können, dass er das auch tun kann. Und ich bitte dich um seinen Segen, um deinen Segen für seinen weiteren Weg und befehle dir, David Müller, in deine Hände. Amen. Bitte nehmen Sie wieder Platz.
Ciao.
Alles Gute. Ja, du bist jetzt dran.
Wer sich wundert, wie die jetzt oder fragt, wie geht denn die Nachfolge weiter mit dem Crossover? Nun, diese Geschichte erzählen wir beim nächsten Mal. Ich lese uns den Predigtext aus dem Römerbrief 14. 13 bis 23. Die Überschrift des Gottesdienstes oder der Predigt hatten wir schon gehört: Gottes Königsherrschaft, Gerechtigkeit, Friede und Freude. Paulus schreibt: Hören wir also auf, uns gegenseitig zu verurteilen. Seid vielmehr kritisch gegen euch selbst, wenn ihr euch im Glauben stark fühlt, und vermeidet alles, was einem Bruder oder einer Schwester Anstoß bereiten oder sie zu Fall bringen kann. Gewiss, ich bin davon überzeugt und kann mich dafür auf Jesus, den Herrn, berufen. Es gibt nichts, was aus sich heraus unrein ist und deshalb nicht gegessen werden darf. Aber wenn jemand etwas für unrein hält, dann ist es für die betreffende Person tatsächlich unrein. Wenn du also deinen Bruder oder deine Schwester bloß wegen einer Speise in Verwirrung stürzt und im Glauben irre machst, dann lebst du nicht mehr aus der Liebe. Bring nicht durch dein Essen den Bruder oder die Schwester ins Verderben, für die Christus gestorben ist. Bringt das Gute, was Gott euch geschenkt hat, nicht in Verruf, denn wo Gott seine Herrschaft aufrichtet, geht es nicht um Essen und Trinken, sondern um ein Leben unter der rettenden Treue Gottes und in Frieden und Freude, wie es der Heilige Geist schenkt. Wer Christus mit einem solchen Leben dient, gefällt Gott und wird von den Menschen geachtet. Wir wollen also alles daran setzen, dass wir in Frieden miteinander leben und einander in unserem Glauben fördern. Ihr als Gemeinde seid Gottes Werk. Zerstört es nicht wegen einer Essensfrage. Gewiss, alles ist rein, aber es ist schlimm, wenn jemand etwas mit schlechtem Gewissen isst und dadurch zu Fall kommt. Deshalb tust du gut daran, kein Fleisch zu essen und keinen Wein zu trinken und auch sonst alles zu unterlassen, was deinen Bruder oder deine Schwester zu Fall bringen könnte. Wenn du einen starken Glauben hast, dann habe ihn für dich selbst als eine Sache zwischen dir und Gott. Freuen darf sich, wer sich seiner Sache sicher ist und sich selbst nicht verurteilen muss. Wer aber beim Essen ein schlechtes Gewissen hat, ist schon verurteilt, denn er handelt nicht so, wie es dem Glauben, dem Vertrauen auf Jesus Christus entspricht. Und alles tun, das nicht aus dem Glauben kommt, ist Sünde. Wir haben über diesen Abschnitt Römer 14 schon im letzten Gottesdienst eine Predigt gehört, über die Verse 1 bis 12. Nochmal ganz kurz zur Erinnerung, es geht um einen Konflikt in der römischen Gemeinde. Da sind Judenchristen, die dem jüdischen Gesetz folgen möchten, indem sie bestimmte Festtage achten, fortführen, indem sie sich an bestimmte Speisevorschriften halten. Und dazu gehörte zum Beispiel, dass man nicht Schweinefleisch essen durfte. Da gab es in dieser Gemeinde eine andere Fraktion von Heidenchristen, die hatten mit manchen Speisen auch ihre Probleme, nämlich mit dem Wein und auch mit dem Fleisch, weil das teilweise in kultischen, heidnischen Riten verwandt wurde und damit wollten sie nichts gemein mehr haben. Und dann gab es schließlich eine Gruppe in Rom, in dieser Gemeinde, die sagte, wir sind, so wie es auch in diesem Text von Paulus bestätigt wird, wir sind ja frei, denn an sich ist nichts unrein. Denn mit Christus verbunden sind wir an solche Vorschriften, Satzungen, Gebote nicht mehr gebunden. Und das verbindet diese verschiedenen Gruppen, verbindet Paulus ganz grob mit den im Glauben Starken. Das sind die, die im Glauben feststehen und darauf vertrauen, dass sie nichts von Gottes Liebe trennen kann. Und dann gibt es die anderen, die nennt Paulus die im Glauben Schwachen. Das sind die Angefochtenen, von denen wir in diesem Text auch hörten. Liebevoll leben, so habe ich die erste Überschrift dieser Predigt genannt. Das ist ja unser Motto, ihr habt es vielleicht gesehen, es hängt hier vorne an der Wand, dort und hier an dieser Stirnwand außen. Liebevoll leben. Ich habe diese Überschrift gewählt, weil hier Liebe großgeschrieben ist und Leben großgeschrieben ist. Liebevoll leben, die kommt von Jesus Christus her. Das macht Paulus immer wieder deutlich. Und auch in diesem Abschnitt ist das so, Vers 16, der fett hervorgehobene Vers, bringt das Gute, was euch Gott geschenkt hat, nicht in Verruf. Das Reich Gottes, macht Paulus deutlich, besteht nicht in einem System aus Regeln und Normen über verbotene Speisen. Darin, sagt Paulus, haben die Starken recht. Das Reich Gottes besteht doch nicht in Essen und Trinken. Aber das Reich Gottes besteht ebenso wenig in der erzwungenen Durchsetzung einer neuen Freiheit. Das wäre dann eine neue christliche Norm der Gesetzesfreiheit. Und das, sagt Paulus, lässt sich nicht erzwingen. Wäre es das Ziel der Schwachen bzw. der Starken, ihr Ding durchzusetzen, dann handelten sie nicht mehr in der Liebe. Dann ginge es ihnen nicht mehr um die Jesusbeziehung der Geschwister, der Glaubensgeschwister, sondern dann ging es ihnen um die Durchsetzung eines Prinzips. Und das, sagt Paulus, ist nicht, worauf es mir ankommt. Denn ein Prinzip hat immer etwas Gewalttätiges bei sich. Wo wir eiserne Regeln, welcher Art auch immer, durchsetzen wollen, hat das immer etwas Gewalttätiges. Wer versucht, Prinzipien durchzusetzen um des Prinzips willen, der riskiert, dass darüber der Bruder, der Glaubensbruder, die Glaubensschwester zu Fall kommen. Und er riskiert damit, die Einheit der Gemeinde zu zerstören. Paulus sagt, jeder von euch hat sein eigen Gewissen. Jeder von uns hat sein eigen Gewissen. Und über dieses Gewissen, dein Gewissen hinweg, darf niemand genötigt werden zu einer bestimmten Art von Glauben. Für die Sache des Glaubens, die Freiheit des Gewissens preiszugeben, das kommt dem Paulus nicht in den Sinn. Für die Sache des Glaubens, die Freiheit des Gewissens preiszugeben, das kommt Paulus nicht in den Sinn. Und darin achtet er das Gewissen der im Glauben Starken und der im Glauben Schwachen. Denn das hat was zu tun mit den drei Grundwerten, die er benennt. Das lesen wir hier in unserem Vers 17. Denn wo Gott seine Herrschaft aufrichtet, geht es nicht mehr um Essen und Trinken, sondern um ein Leben unter der rettenden Treue Gottes und in Frieden und Freude, wie es der Heilige Geist schenkt. Das sind die drei Kriterien, die Paulus benennt, die für das Reich Gottes oder die Herrschaft Gottes stehen. Worin besteht das Reich Gottes? Paulus nennt diese drei Aspekte. Das Reich Gottes besteht erstens in der uns durch Christus erwirkten Gerechtigkeit. Das große Thema im Römerbrief, von dem wir so viel gehört haben. Gottes Liebe gilt Starken wie Schwachen, denn alle sind sie gleichermaßen in die Gemeinschaft mit Gott hineingenommen. Und das ist nicht durch Eigenwollen und Vollbringen und eigenes Schaffen geschehen, sondern durch den Kreuzestod Jesu am Kreuz. Und weil Jesus am Kreuz für uns gestorben ist, sind wir auch alle, gleich welchen Gewissens wir in dieser Welt unterwegs sind, eingeladen als Christen zum Mahl des Herrn. Denn Christus ist für jeden Einzelnen gestorben. Er ist für dich gestorben, für deinen Nachbarn und für mich. Und alle, die das Glauben im Vertrauen annehmen, sind eingeladen, am Abendmahl teilzunehmen. Das Reich Gottes, also das Erste, besteht in der Gerechtigkeit Gottes, in der Gerechtigkeit, die gilt. Sind damit die Unterschiede in der Gewissensbildung ausgeräumt? Nein. Doch es ergibt sich daraus für Paulus keine Pflicht zum Widerspruch. Pflicht zum Widerspruch gibt es nur da, wo die Gerechtigkeit Gottes, also seine Treue, mit der er selbst dafür sorgt, dass wir vor ihm im Gericht bestehen können, wo das angegriffen, wo das in Frage gestellt wird. Da ist Paulus massiv und da widersteht er jedem Widerspruch. Da geht er offensiv in den Konflikt. Aber mit allen anderen Konflikten in der Gemeinde Jesu geht Paulus erstaunlich flexibel und gelassen um. Das betrifft alle Konflikte, die aus unserer Biografie herrühren, die aus Erziehung und Gewohnheit geboren sind, aus Sitte oder kultureller Prägung. Wir stellen unter uns häufig fest, dass diese Dinge, die aus Gewohnheit geboren sind, aus Sitte, aus Überzeugung, aus Biografie oder Erziehung, dass diese Dinge uns unglaublich wichtig sind und im Zentrum qua unseres Glaubens stehen. Und Paulus sagt, da hat sich etwas verrückt. Das ist nicht das Zentrum. Der Glaube besteht nicht in Essen und Trinken und tausend anderen Bevorzugungen oder Regeln, sondern der Glaube besteht in Gerechtigkeit Gottes, die dir zugutekommt, weil Jesus dich lieb hat. Die Unterschiede im persönlichen Gewissen erfordern keine unbedingte Notwendigkeit zur Auseinandersetzung und zum Widerspruch. Wie ist das möglich? Weil das persönliche Gewissen nicht der Maßstab des Glaubens für alle ist, sehr wohl aber der Maßstab deines persönlichen Glaubens. Nicht dein Gewissen ist der Maßstab für den Glauben eines anderen, aber es ist absolut der Maßstab, der gültige Maßstab für dich selbst. Durch Christus von aller Schuld freigesprochen, haben wir zweitens Frieden mit Gott. Wo immer dieser Frieden gestört wird, dann geschieht das dadurch, dass du gegen dein eigenes Gewissen handelst und damit schadest du dir selbst. Und das spüren wir ja meist unmittelbar. Wenn du mit Jesus lebst, mit ihm unterwegs bist, ihm nachfolgen möchtest und du tust dann etwas, was deinem geistlichen Gewissen widerspricht, dann merkst du, dann spürst du, es ist die Verbindung zwischen Christus und mir gestört. Du bist darüber verwundert, du kannst darüber verwundert sein, dass dein Gewissen so unnachgiebig auf bestimmte deiner Verhaltensweisen reagiert. Manchmal ist man ganz überrascht darüber, dass dieses Gewissen in uns immer wieder anschlägt, uns etwas verbietet, was andere erlaubt zu sein scheint. Und dann fängst du an mit vernünftigen Erwägungen, aber alle vernünftigen Erwägungen überzeugen dein Gewissen nicht und der Spagat des Glaubens wird immer breiter, immer spannungsreicher für dich. Es entzweit dir regelrecht die Seele, der Friede des Glaubens kommt dir abhanden. Und wenn wir das spüren, dann resultiert daraus häufig Protest, innerer Aufruhr. Aber damit wird der Friede nicht zurückgewonnen. Der Friede, den Gott schenkt, lässt dich über dein eigenes Versagen nicht verzweifeln. Sein Friede söhnt dich mit dir selber aus, weckt Vertrauen in Gottes Liebe und lässt dem Gewissen des anderen sein Recht. Und wenn du also in deinem Leben etwas davon spürst und dich auch manchmal darüber ärgerst, dass dir dein Gewissen vielleicht in Nebensächlichkeiten schlägt, so sagt Paulus doch ganz deutlich, folge dem, denn du kannst das nicht überspringen. Und du sollst das auch nicht überspringen, denn dadurch verlierst du den Frieden mit Christus aus deinem Herzen und das schadet dir. Darum vergleich dich nicht mit anderen, sondern Paulus sagt, hört auf, euch gegenseitig zu verurteilen. Vers 13, seid vielmehr kritisch gegen euch selbst. Schau auf dich, bilde dir dein Urteil über dich und geh auf diesem Weg. Und daraus resultiert dann das dritte Kriterium für das Reich Gottes, nämlich die Freude. Und die Freude kannst du spüren, denn sie macht dich frei von der permanenten Sorge um das Gelingen und Misslingen deines Lebens. Das ist unglaubliche Freude. Frei zu sein von dieser ständigen Besorgnis um das Gelingen und Misslingen des Lebens, des geistlichen Lebens, weil es eben durch Christus ja schon heil geworden ist. Das erste war die Gerechtigkeit Gottes, die dir gilt. Und die gilt dir ewig und unverlierbar. Die Freude am Leben überwiegt sogar den Mangel, den Schmerz, die Traurigkeit, die dich auch als Christen begleiten. Und das führt mich zu der letzten Überschrift meiner Predigt, nämlich liebevoll leben. Und das ist jetzt anders geschrieben, Leben klein. Von dem, was wir durch Jesus Christus empfangen haben, was das Grund ist, die Grundsäulen unseres Glaubens sind, nämlich Gerechtigkeit, Friede und Freude, das mündet aus in einer praktischen Lebensgestaltung, nämlich in einem liebevollen Leben. Liebe ist unteilbar. Jesu Liebe zu dir bewegt dich, andere zu lieben. Sicher nicht immer gleichbleibend intensiv und auch nicht alle gleichermaßen, doch immer so, dass wo Liebe ist, wir spüren, das quillt aus einer Quelle in uns hervor. Ich finde das Faszinierende der Liebe Gottes, dass sie aus uns hervorsprudelt. So wie die Liebe auch aus Jesus hervorgesprudelt ist. Und darum bedeutet gerecht zu sein immer auch, die durch Christus verliehene Gerechtigkeit der Glaubensgeschwister anzuerkennen. Nicht an denen herumzumäkeln. Frieden durch Christus trägt zum Frieden des anderen bei. Freude über die von Christus geschenktes Leben bedeutet, anderen Freude zu bringen. Also für Paulus ist das, was Gott an uns tut, dieser Dreiklang von Gerechtigkeit, Friede und Freude, genau die Spiegelseite unseres Lebens, unseres Handelns im Umgang mit den anderen Menschen, allen voran mit unseren Glaubensgeschwistern. Also das Argument, das man zuweilen hört, wenn du ein Problem mit meinem Verhalten hast, ist das dein Problem? Das genügt nicht. um den Konflikt von Schwachen und Starken zu klären. Denn es geht nicht ausschließlich um die eigene Abgrenzung, sondern es geht im Ziel um Liebe, die sich auf den anderen ausrichtet. Und solche Liebe kann verzichten. Johannes sagt, wie kannst du denn sagen, dass du Gott liebst, den du nicht siehst, wenn du deinen Bruder, den du siehst, nicht liebst? Paulus befürchtet, dass durch provozierendes Verhalten der Starken die christliche Freiheit in Misskredit gerät. Er sagt, ja, es ist uns alles erlaubt, das haben wir von Christus empfangen. An sich ist nichts unrein, das stimmt. Aber wenn du dies provokant nach vorne trägst, deinen Glaubensgeschwistern versuchst überzustülpen, dann bringst du genau die große Freiheit der Gerechtigkeit Gottes in Misskredit. Darum soll der Starke seine Freiheit nicht im Bruderstreit aufs Spiel setzen, denn seine Freiheit ist kostbar durch Jesu Sterben erworben. Paulus sagt, habe deinen Glauben für dich selbst. Weil das Reich Gottes nicht im Nebeneinander autonomer Individuen besteht, habe deinen Glauben für dich selbst, aber riskiere nicht, die Gemeinschaft untereinander zu zerstören. Auch in deinem Verzicht auf die eigene Freiheit kann sich deine durch Christus gewonnene Freiheit ausdrücken. Denn das ist eine andere Freiheit, als sie unsere westliche Kultur hervorgebracht hat. Da sprechen wir auch immer von Freiheit, aber die Freiheit im Geist, die der Geist Gottes in uns wirkt, ist eine andere Freiheit, von Natur anders, als die Freiheit unserer Gesellschaft, die sie ausgeprägt hat. Diese Freiheit unserer westlichen Kultur zeichnet sich vielfach durch Ungebundenheit aus. Und schafft genau dadurch neue Bindungen und auch Trennung. Aber die Freiheit in Christus besteht nicht in Ungebundenheit, sondern ganz im Gegenteil in einer ganz festen Bindung an Christus, die dich in Freiheit führen kann oder die dein Gewissen prägt und dir das anzeigt, was der Geist Gottes von dir erwartet und will. Was bedeutet das zum Schluss für unsere Gemeinde? Christlicher Friede trägt zur Freiheit des anderen bei. Und die größte Freude ist die gemeinsame Freude. Darf das Gesetz die Freiheit überbieten unter uns? Wenn unter uns das Gesetz, welcher Art auch immer, die Freiheit überbieten darf, dann stellen wir die Heiligung über den Glauben. Und umgekehrt, wenn der Glaube, anders als die Liebe, keine Grenzen mehr will, dann stellen wir die Freiheit über den Glauben. Das Gesetz darf die Freiheit nicht überbieten. Dann gewinnt die Heiligung über den Glauben, also die über die Freude und Dankbarkeit über das Erlösungswerk Christi, das Übergewicht. Und umgekehrt eben, wenn wir sagen wollten, Liebe bedeutet, es gibt gar keine Grenzen mehr, dann würden wir die Freiheit, eine missverstandene Freiheit, über den Glauben, das Erlösungswerk Christi stellen. Paulus hat diese Spannung in Rom gesehen, er hat sie behandelt, er ist darauf eingegangen, hier, später auch in Korinth, in anderen Gemeinden, in Galatien, immer wieder. Aber Paulus hat nirgendwo, auch nicht in Rom, gesagt, weil ihr so unterschiedlich seid, deswegen macht doch jeder ab jetzt sein eigen Ding. Das war seine Lösung nicht. Sondern Paulus nimmt die Christen in Rom und uns vielmehr in die Pflicht, unsere geistliche Reife durch Liebe zum Ausdruck zu bringen. Und diese Liebe kann auch darin bestehen, dass man den anderen erträgt und dennoch achtet. Historisch betrachtet ist es anders ausgegangen, denn die Heidenchristen trennten sich von den Judenchristen und sind seit damals, seit der Zerstörung Jerusalems, auch nicht mehr zusammengekommen. Im Sinne des Evangeliums war das und ist das ganz bestimmt nicht. Im Sinne des Evangeliums von der Freiheit in Liebe ist es nicht, wenn wir uns immer wieder trennen, jeder seins macht. Und das muss nicht eine neue Gemeindegründung sein. Das kann man in Gemeinde auch gruppenweise leben. Ich bevorzuge dies, ich mache das, ich bevorzuge dies, ich mache das, ich liebe so und ich schätze das. Aber ihr Lieben, Paulus sagt, dann handelt ihr nicht in der Liebe. Wir haben eben dieses hohe Lied der Liebe aus dem Korintherbrief gehört. Es zeigt, diese historische Betrachtung dieser Wirklichkeit in Rom zeigt, wie schwer es uns fällt, allein in Christus, allein in ihm, in Gerechtigkeit, Friede und Freude, die Einheit unseres Miteinanders zu verankern. Und genau deswegen müssen wir uns immer wieder wirklich darum kümmern. Das ereignet sich nicht von alleine. Also piep, 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 wir haben uns alle lieb. Das stimmt einfach nicht. Wir müssen uns darum kümmern. Es ist ein geistlicher Auftrag. Einheit wird nicht durch Verbindlichkeit, durch Frömmigkeit, durch Stil, durch Mitarbeit bewahrt. Das sind Mittel und Methoden, die wir häufig anwenden, aber wir spüren auch, das trägt es nicht. Die Einheit unseres Miteinanders in Christus gilt es zu verankern durch Gerechtigkeit, durch Friede und Freude. Das ist unser Fundament, was wir von Christus empfangen haben, weiterzugeben an die anderen. Die Einheit unseres Miteinanders in Christus gefährden wir durch die Überbetonung eigener Bedürfnisse und eigener Ansprüche. Wir gefährden diese Einheit durch negative und überhastete Kritik aneinander. Und uns stabilisiert, geistliche Stabilisierung finden wir nicht durch Betriebsamkeit. Das funktioniert nicht. Um die Einheit unseres Miteinanders in Christus zu vertiefen, dürfen wir berufliche, private und gemeindliche Überlastungen nicht beklagen und zugleich noch immer mehr davon fordern. Und dabei geht es mir um dich als Einzelnen, darum geht es mir aber auch um uns als Gemeinschaft und Einheit. Und ich wünsche mir, dass wir darüber miteinander ins Gespräch kommen. Dass wir uns diesen Römertext, Römer 14, nicht durchwinken und sagen, ja, Essen und Trinken ist echt nicht das Problem bei uns. Und deswegen lasse ich mich vor euch darauf ein bisschen in die Konkretion zu gehen. Also, wir dürften noch mal fragen, worauf könnten wir verzichten? Wir können auch fragen, was könnten wir verdichten, zusammenführen? Wir können darüber sprechen, was uns wirklich wichtig ist, und worauf wir so viel Wert legen, dass es uns alle gemeinsam verbindet. Auch die jungen Leute und die etwas älteren angegrauten Leute. Ich wünsche mir, dass die jungen Leute für diese Gemeinde Verantwortung übernehmen. Ich wünsche mir, dass ihr nicht in der dritten Reihe bleibt und sagt, lass mal den Rentnerclub machen. Ich wünsche mir, dass ihr erkennt, dass ihr nicht nur Zukunft der Gemeinde seid, sondern Gemeinde seid. Und deswegen sage ich, ran an die Buletten. Wir sollen das durch Christus hinkriegen. Das muss doch möglich sein, dass wir gemeinsam gestalten und die Kraft und das Schöne der Jugend genauso schätzen und wertachten, wie hoffentlich die Reife und die Geduld und die Weisheit der Älteren. Ihr Lieben, in der Kraft des Geistes Gottes muss uns das doch möglich sein. Und deswegen lese ich uns zum Ende noch einmal Verse 16 bis 19. Fett gedruckt in eurem Manuskript, bringt das Gute, was Gott euch geschenkt hat, nicht in Verruf. Denn wo Gott seine Herrschaft aufrichtet, geht es nicht um Essen und Trinken, sondern um ein Leben unter der rettenden Treue Gottes, und in Frieden und Freude, wie es der Heilige Geist schenkt. Wer Christus mit einem solchen Leben dient, gefällt Gott und wird von den Menschen geachtet. Wir wollen also alles daran setzen, dass wir in Frieden miteinander leben und einander im Glauben fördern. Lasst uns das tun. Amen.
Kannst so lange dich noch gerne.
Was hast du hier sehr.
Das Abendmahl, was wir jetzt gleich feiern, erinnert uns daran, was Jesus Christus für uns getan hat. Es spannt den Bogen. Zum einen natürlich auch zu Weihnachten hin, ohne Weihnachten kein Jesus Christus, aber auch zu Ostern natürlich, wo Jesus Christus für uns gestorben ist, wo er sein Leib gegeben hat, wo er sein Blut vergossen hat. Und daran denken wir im Abendmahl, das werden wir gleich feiern. Und wer von sich selber nicht sagen kann, dass er Teil dieser Gemeinschaft mit Jesus Christus ist oder sagen kann, dass Jesus Christus für ihn gestorben ist, der bleibt bitte sitzen und nimmt am Abendmahl nicht teil. Rein organisatorisch werden wir es wieder so machen, dass wir hier 4 Tische im Raum haben und in Gruppen von 10 bis 15 Leuten versammelt man sich dann hier um die Tische. Vorher singen wir aber noch ein Lied, und zwar das Lied "Kommt an den Tisch seiner Gnade".
Wir hören auf die Einsetzungsworte nach dem Markus-Evangelium, Kapitel 14. Und ich lese auch die Verse vor, die vor den eigentlichen Einsetzungsworten Jesu stehen. Als es Abend geworden war, kam Jesus mit den 12 Jüngern zusammen. Während sie am Tisch lagen und aßen, sagte Jesus: Amen, das sage ich euch, einer von euch wird mich verraten. Einer, der hier mit mir ist. Die Jünger waren tief betroffen. Einer nach dem anderen fragte Jesus: Doch nicht etwa ich? Jesus antwortete ihnen: Es ist einer von euch 12, der sein Brot mit mir in die Schale taucht. Abendmahl feiern ist auch immer die Frage der Selbstprüfung. Judas hatte die Chance, sich das nochmal zu überlegen. Und wenn du jetzt eingeladen bist, das Abendmahl zu feiern, dann geht es Jesus ganz bestimmt nicht darum, irgendjemanden auszugrenzen. Er hat auch den Judas am Mahl teilnehmen lassen. Jesu Anliegen ist nicht, irgendjemand auszugrenzen, aber zur Ernsthaftigkeit der Nachfolge Jesu gehört es auch, sich selbst zu prüfen. Und dann kommt, sagt es das Evangelium. Beim Essen nahm Jesus ein Brot. Er lobte Gott und dankte ihm dafür. Dann brach er das Brot in Stücke und gab es seinen Jüngern. Und er sagte, nehmt, das ist mein Leib. Dann nahm er den Becher. Er sprach das Dankgebet, gab ihn seinen Jüngern und sie tranken alle daraus. Und Jesus sagte zu ihnen, das ist mein Blut. Es steht für den Bund, den Gott mit den Menschen schließt. Mein Blut wird für die vielen vergossen werden. Amen, das sage ich euch, ich werde nun keinen Wein mehr trinken. Erst an dem Tage werde ich neu davon trinken, wenn Gott sein Reich vollendet hat.
Ich bitte Sie, zum Gebet aufzustehen. Ja, Jesus, an Weihnachten erinnern wir uns an deine Geburt. Und Ostern bist du gestorben. Du bist für uns gestorben. Du bist ans Kreuz gegangen. Du hast für uns gelitten. Du hast deinen Leib gegeben. Du hast dein Blut vergossen. Aber damit war die Geschichte noch nicht zu Ende. Denn du bist wieder auferstanden. Du hast den Tod überwunden. Du hast uns Gerechtigkeit. Du hast uns Freiheit und Leben geschenkt. Und dafür danke ich dir. Amen.
Amen.
Sie sind herzlich eingeladen, an die Tische zu kommen.
sei. Deine Fülle will ich haben, dich erkennen, wie du bist. Thank you. Ich atme ein, nimm deine Liebe an. Deine Liebe an. Denn dein
Ich wollte euch noch was mitgeben. Etwas, was mir total wichtig geworden ist in der letzten Zeit. Anne, wir haben eben hier oben gestanden und du hast so schöne Sachen zu mir gesagt. Und die Sache ist, glaube ich, wenn wir in der Gemeinde zusammenkommen, dann sehen wir immer so uns als Menschen, so was irgendwie so gut läuft, aber wir sehen überhaupt gar nicht, was sonst irgendwie alles im Leben ist. Und ja, ich bin hier fröhlich, aber es gibt auch viele Phasen, wo es mir nicht gut geht. Und so das, womit ich am stärksten zu kämpfen habe in meinem Leben, das ist Angst. So, und ich weiß nicht, ob ihr das auch so kennt vielleicht, dass ihr so sagt, ich habe total das Problem so mit Angst. So morgens irgendwie, keine Ahnung, irgendwie, dass in jedem Tag irgendwie Angst da ist. Und das ist so nichts Schönes. So, das ist, damit muss man irgendwie so kämpfen. Und das ist anstrengend. Vielleicht ist es bei euch irgendwie was anderes, wo ihr sagt, so, das ist so mein Charakter, den ich nicht gerne zeige, und es ist total anstrengend, damit irgendwie umzugehen, sodass es irgendwie so, du sagst, ich bin vielleicht zu aufbrausend, ich fühle mich lieblos, ich bin nicht immer ehrlich, oder es sind Situationen, die dich betreffen. Und so man betet dann dafür und hofft so, dass sich das von einem auf den anderen Schlag so ändert und dass dann diese Angst einfach weg ist. Ich war jetzt eben zum Bewerbungsgespräch gefahren für diesen neuen Arbeitgeber, und ich hatte so total Angst und habe dann dieses Lied was wir gleich singen werden, was neu ist, gehört immer wieder rauf und runter. Und da habe ich irgendwie so verstanden für mich, so, das ist schön, wenn das so funktioniert, wenn wir dafür beten und Gott so die Angst komplett nimmt und man irgendwie angstfrei leben kann. Und ich glaube, dass Gott Wunder tut und dass das auch funktioniert. So, aber irgendwie in meinem Leben ist es anders gewesen. Und das habe ich dort bei dieser Fahrt gemerkt, weil ich irgendwie plötzlich so dieses Gefühl hatte, ja, die Angst ist da und ich habe vor diesen Situationen Angst, aber Gott geht so voll mit da durch. Und das war total schön, weil ich dann im Auto gesessen habe, dieses Lied gehört habe, wo drin es heißt, ich bin nicht länger Sklave der Angst, sondern ich bin Gottes Kind. Und in dem Moment habe ich irgendwie einfach so, neben mir auf dem Beifahrersitz, war das so, als würde Jesus so neben mir sitzen, ne? Und dann hat meine Schwester angerufen und die weiß auch, dass ich vor sowas echt aufgeregt bin. Und die hat dann auch mit mir irgendwie einfach gesprochen so darüber, gesagt, ich brauche keine Angst haben. Und dann sagte sie so als letzten Satz und ich dachte schon vorher so, ich gehe zu zweit in dieses Gespräch rein, ne? Ich hatte so eben Jesus neben mir. Und dann sagte irgendwie Esther so zum Abschluss, ohne dass ich ihr das so richtig gesagt habe, sagte sie einfach so, hey, du weißt doch, ihr seid immer zu zweit in so einem Gespräch drin. Ne? Und das war richtig krass aufbauend. Und ich möchte euch das mitgeben, dass das voll normal ist, dass wir irgendwie so Charaktereigenschaften haben, mit denen wir zu kämpfen haben, die uns nicht gut tun, so die wir wünschen, wir hätten die nicht. Aber es ist zumindest in meinem Leben nicht so, dass ich so bete, dann ist das so weg und dann bin ich ein Superheiliger und die Angst ist irgendwie weg. Nein, Angst bleibt bei mir ein Riesenthema. Und ich will es immer mehr begreifen, dass ich dieser Angst begegnen kann am besten, wenn ich mit Jesus da durchgehe. Und deswegen singen wir jetzt das nächste Lied auf Englisch. Der deutsche Text wird angestrahlt. Und da kommt einfach so raus, ich bin kein Sklave der Angst. Und es geht nicht darum, weil diese Angst weg ist, weggebetet ist, sondern weil ich Gottes Kind bin.
Thank you.
to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Nothing can separate, even if I ran away. Your love never fades. I know I still make mistakes, but you'll have new mercies for me every day. Your love never fades. You stay the same through the ages. Your love never changes. There may be pain in the night, but joy comes in the morning. And when the oceans rage, I don't have to be afraid, because I know that you love. Thank you.
dein Name sei erhöht.
Herr, dein Name sei erhöht.
Herr, ich singe dir zur Ehre.
Herr, ich singe dir zur Ehre.
Danke, dass du in mir lebst.
Danke, dass du in mir lebst.
Danke für deine Erlösung.
Erlösung.
Du kannst vom Himmel herab, zeigst uns den Weg. Herr, du hast am Kreuz bezahlt für meine Schuld, und sie legten dich ins Grab, doch du stiegst zum Himmel auf. Herr, dein Name sei erhöht. Herr, dein Name sei erhöht. Herr, dein Name sei erhöht.
Herr, dein Name sei erhöht.
Herr, ich singe dir zur Ehre.
Herr, ich singe dir zur Ehre.
Danke, dass du in mir. Für meine Schuld, und sie legten dich ins Grab, doch du stiegst zum Himmel auf.
Herr, dein Name sei erhöht.
Du kommst vom Himmel herab, zeigst uns den Weg. Herr, du hast am Kreuz bezahlt für meine Schuld, und sie legten dich ins Grab, doch du stiegst zum Himmel auf. Herr, dein Name sei erhöht.
Wir beten jetzt gemeinsam das Vaterunser. Vater unser im Himmel, der Gott, der allein weise ist und den wir durch Jesus Christus kennen, sei für immer und ewig gepriesen. Es segne euch Jesus Christus, der allmächtige Gott. Amen. Ich wünsche allen einen schönen dritten Advent.